Ja, wir haben heute Israel-Tag. Ich war gestern bei einem Muslim zu Gast und den haben wir auch eingeladen zum Israel-Tag. Da habe ich mir gedacht, bei euch alten Hasen, die ihr die Bibel liebt, da ist das irgendwie total natürlich. Oder auch hier unser Reza, den wir eben erlebt haben, der bei uns im Taufkurs ist. Jeder, der eine Begegnung mit Jesus hat, Israel, kein Problem. Wir lieben Israel, weil Gott liebt Israel. Warum soll ich Israel nicht auch lieben? Aber wir sind ja eine Kirche, wir wollen ja gerne verstehbar werden. Ne? Deswegen muss ich dieses Wort übersetzen, denn in der heutigen Zeit, wenn du Israel sagst, wenn ich in manchen Ländern zu Gast bin und predige, da darf ich noch nicht mal Israel sagen. Ne? Da muss ich Palästina oder Philistin sagen, weil Israel solche Emotionen auslöst, so viel Hass und so viel Zorn auslöst. Deswegen muss ich heute das Wort erklären. Ja, was wir jetzt erleben, ist keine Politik. Ne? Weil Politik kannst du Israel nicht erklären. Wenn du politisch Dinge versuchst anzugehen, dann werden wir gespalten. Aber Jesus vereint. Amen. Deswegen werden wir versuchen, dieses Wort heute Israel, wollen wir aus der Bibel beleuchten. Unser Thema ist nämlich heute, was ist eigentlich das Ziel, was ist die Berufung von Israel. Und wenn du das mal so eins zu eins neben Jesus legst, dann siehst du die Berufung Jesu, ein Licht für die Völker zu sein, Heilung für die Völker zu sein, ist genau die gleiche Berufung, die Gott damals für Israel, für das Volk Israel gegeben hat. Und wir werden heute so ein bisschen auch lernen, was das bedeutet. Israel muss übrigens nicht perfekt sein. Wir werden auch heute keine Politik für Netanyahu machen, keine Angst, denn ich war jetzt gerade dieses Jahr in Israel und Israel streitet sich genauso wie wir über Netanyahu. Das seht ihr vielleicht manchmal im Fernsehen, wie viele Demonstrationen es gibt. Deswegen, Politik kann das Phänomen Israel nicht erklären. Nur Gottes Wort kann Israel erklären. Deswegen sagen wir immer, ICB lassen wir Politik mal vor der Tür. Wir haben 6 Tage genug, Tagesschau und Tagesthemen, da können wir uns über Politik streiten. Am Sonntag ist der Tag des Herrn. Amen. Da hören wir mal Gottes Wort. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gestern, als wir Dr. Heißler vom Hauptbahnhof abgeholt haben, habe ich so eine kleine Träne verdrückt. Nicht, weil er 2 Stunden zu spät kommt. Grüße an die Deutsche Bahn, nicht wahr? Dann sind wir nochmal zu Mortisa in sein persisches Restaurant in der Friedrichstraße gegangen. Haben wir dann nochmal schön Kopitee gegessen. Mortisa kam aus der Küche, der hat für uns gekocht, nicht wahr? Und dann habe ich gedacht, was für einen Humor hat Gott. Wir feiern Israel-Tag und der Restaurantbesitzer des schönsten Restaurants in Bonn, des Shiras, der lädt uns heute alle zum Essen ein. Wie witzig, wie humorvoll ist Gott, nicht wahr? Iran, der größte Feind Israels, wir im ICB, in Jesus sind wir vereint. Amen. Da gibt es keine Trennung und das kann Politik nicht erzeugen. Das kann nur Jesus erzeugen. Amen. Jesus vereint, Politik trennt. Und gestern muss ich ein bisschen weinen, weil ich habe mich ja, wie gesagt, für Dr. Heißler ein bisschen gewappnet, historisch. Und das Judenviertel im Mittelalter, 14. Jahrhundert, das war im Bonn-Zentrum. Und die zentrale Gasse, das war die Judengasse im Bonn-Zentrum. Das ist heute die Friedrichstraße. Und wer hat sein Restaurant in der Friedrichstraße? Mortesa. Er ist genau dort, wo früher die Juden ihr Ghetto haben, hat er jetzt das schönste Restaurant. Da habe ich gedacht, wow, das kann eigentlich nur Gott machen. Wir waren diese Woche eingeladen zum 65-jährigen Jubiläum der jüdischen Kultusgemeinden in Mainz. Ich konnte nicht. Aber ihr habt sie gerade gesehen, eine unserer besten Übersetzerinnen, Isi, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Übersetzung in Türkische. Sie hat uns vertreten am Donnerstag in Mainz. Wir wurden dort eingeladen als ICB. Ich freue mich über diese Verbindung mit den jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Gibt Isi nochmal einen Applaus. Vielen, vielen Dank. Wir steigen ein. Was hat eigentlich Gottes Wort zu sagen über die Berufung von Israel? Wir lesen das, ihr seht das auch auf euren Predigtnotizen. In Jesaja 60, Vers 1 bis 3 wird diese Berufung formuliert durch den Geist Gottes. Da sagt der Geist Gottes zu Israel: Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Wie aktuell ist das? Wer noch Tagesschau guckt, viele meiner Freunde schauen schon gar nicht mehr Tagesschau, weil sie sagen, Mario, das ist alles so negativ. Aber wer das sieht, das ist aktueller denn je. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Das heißt, was war die Berufung für Israel? Fast eins zu eins genau die gleiche Berufung wie für Jesus. Jesus, er ist das Licht der Völker. Amen. Er ist das Heil. Das ist praktisch die Wiederholung oder praktisch die Analogie, die Gott berufen hat oder ausgerufen hat über Israel. Etwas, was uns überrascht, weil wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir eher, dass Israel seine Feinde, die Ausländer, gehasst hat. Im Taufkurs nehmen wir immer Apostelgeschichte 10, wo Petrus dann den Cornelius taufen sollte, weil Cornelius wollte gerne getauft werden. Und wenn ich natürlich Besuch bekomme von meinen türkischen, von meinen persischen und arabischen Freunden und die sagen, ich will getauft werden, dann sage ich, wow, das ist so eine große Freude, natürlich machen wir das. Aber Petrus sagt, nicht. Ne? Der sagt, nein, auf keinen Fall taufe ich einen Ausländer. Und wer war das? Das war ein römischer Offizier. Und vielleicht wisst ihr das aus der Geschichte, dass die Römer die bestgehasste Nation damals in Israel waren. Denn sie haben Tausende von Juden gekreuzigt. Tausende von gekreuzigten Juden pflasterten die Wege von Israel. Das war die Unterdrückungsmacht. Und so müssen wir das Herz von Petrus verstehen. Er als Jude glaubte, Gott hasst Ausländer. Und ganz besonders die Römer, nicht wahr? Denn die Ausländer waren die Feinde Gottes, die Unreinen. Du durftest noch nicht mal in ihr Haus gehen, mit ihnen Gemeinschaft haben. Und hier kommt Cornelius. Und Gott hat ihn ja doch so ein bisschen manipuliert durch diese Vision. Ihr kennt die Bibel, Bibelkenner wissen, was die Vorgeschichte war. Und dann fragt sich Petrus, könnte wohl jemand die Taufe verbieten, die den Heiligen Geist genauso bekommen haben wie wir? Gott liebt die Nationen. Und wie tut er das? Was ist sein Gefäß? Israel ist sein Gefäß. Das haben manche, so wie Petrus, nicht so ganz verstanden. Gehen wir an die Anfänge von Israel. Wer ist der Vater von Israel? Übrigens auch von Ismael. Das beten wir jeden Sonntag. Beten wir, segne Israel und tröste Ismael. Die beiden sind Brüder. Übrigens genauso wie Ukraine und Russland. Der Vater heißt Abraham, das wissen wir alle. Abraham ist Iraker, wurde gerufen aus in einer Stadt nahe von Bagdad, in Ur. Und Gott hat ihn berufen und seine Berufung war schon international. 1. Mose 12, Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wow, von Anfang an, das ist nicht der Gründer eines Sektenvolkes, eines Volkes, die sagen sollen, Gott liebt nur eine bestimmte Volksgruppe. Nein, das ist ein Horizont, der sich auf alle Völker bezieht. In die sollen gesegnet werden alle Nationen. Dann haben wir das sogenannte Basar-Gebet. Ich nenne das so mit Schmunzeln. Das war das Gebet Abrahams für die Stadt Sodom. Was war die Stadt Sodom? Sodom ist sehr bekannt bei manchen evangelikalen Christen, die dort ihre homophobe Hass und ihre homophobe Angst ausdrücken. Ne? Gott hat die Stadt der Homosexuellen bestraft, ne, und hat Feuer fallen lassen. Also manche evangelikale Prediger, wenn Gott ihnen begegnet wäre, hätten gesagt, oh Gott, das ist die beste Idee. Lass Feuer regnen über die Homosexuellen. Ich schipp noch mal eine Schippe Kohle oben drauf, ne, dann brennt es noch besser. Was macht Abraham? Sagt er, ja, richtig. Bestrafe die Homosexuellen, bestrafe die Schwulen. Und das waren ja nicht die netten Homosexuellen, die zu uns in die Kirche kommen. Ne, zu uns kommen ja immer die Netten. Ne, ich kenne eigentlich nur nette Homosexuelle. Das waren die richtigen Bösen. Das waren gewalttätige Homosexuelle, die Leute vergewaltigt haben, die Gewalt benutzten, um ihre Macht auszuüben, auch in der sexuellen Vergewaltigung. Solche Menschen wohnten in Sodom. Und was macht Abraham? Sagt er, gute Idee, lass Feuer regnen? Nein. Er setzt sich ein für die Verlorenen. Was für ein Herz ist das denn? Das ist das Retterherz Jesu. Das schlägt für die Sünder. Römer 5. Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Das ist echte Liebe. Wir kennen nur die Liebe dieser Welt. Ich liebe dich, weil du so hübsch bist. Ich liebe dich, weil du so reich bist. Ich liebe dich, weil du immer nett zu mir bist, weil wir immer so tolle Konversationen haben. Deswegen, das ist die wahre Liebe. Gottes Liebe ist eine ganz andere Liebe, als ich habe. Gottes Liebe ist eine trotzdem Liebe. Amen. Er liebt uns, trotzdem wir seine Feinde sind. Und so Abraham nimmt hier einen theologischen Kunstgriff und er packt Gott bei seiner Natur. Er sagt, du bist ein gerechter Gott. Aber stell dir vor, 50 Gerechte wohnen in Sodom. Willst du den Ungerechten mit dem Gerechten vernichten? Wow, was für ein theologischer Hakenschlag, nicht wahr? Und Gott sagt, wenn 50 Gerechte dort sind, will ich sie verschonen. Und dann kommt das Basargebet. Abraham hat dann nochmal nachgelegt, ja, wenn es aber nur 40 sind, dann handelt er ihn runter von 50 auf 10. Bei 10 stoppt er. Und ich habe mal so nachgedacht, ich kriege ja vielleicht noch ein Feedback von meinem großen Bruder Nico, ob das alles theologisch hier richtig ist, was ich sage. Was wäre wohl gewesen, wenn er gesagt hat, wenn nur einer, ein Gerechter, weißt du, was ich glaube? Gott hätte gesagt, wegen dem einen will ich sie alle schon. Aber dann kam Abraham ins Zweifel. Sein Neffe Lot war bestimmt nicht der Gerechte. Und er hat auch sogar über sich selber nachgedacht. Auch ich bin nicht gerecht. Denn wer war Abraham? Das war ein schönes Schlitzohr. Ich war da sogar seine Frau an Pharao verkauft. Der hatte ganz schön was auf dem Kerbholz. Hier sehen wir schon den ersten Punkt. Gott beruft Abraham nicht, weil er moralisch so hochstehend war, weil er ein perfekter Mensch war, sondern Gott beruft, trotz der Fehlerhaftigkeit von Abraham, beruft er ihn. Abraham lebte in Freundschaft zu den Amoritern, das sind die heutigen Syrer. Er hatte Freundschaften und hatte sogar Allianzen, um seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft, aus der Geiselhaft zu befreien. Was für eine starke Vision. Dass Israel Freundschaft lebt, und wenn man nach Israel gefahren ist, der kann das auch sehen, innerhalb von Israel, wie Araber und Juden als Nachbarn nebeneinander wohnen, im Krankenhaus miteinander Kollegen sind. Und das ist das, was Gott vorhergesagt hat für das Volk Israel in Jesaja 19, 23. Da wird es eine Zeit geben, wird es mal eine Straße geben von Ägypten nach Syrien. Und Ägypter und Syrer werden gemeinsam dem Herrn dienen und Israel wird der Dritte sein. Das ist die Vision, die Gott hat. Nicht Krieg, nicht der Stärkere gewinnt, sondern Frieden und Versöhnung. Und das geschieht nur durch Jesus Christus. Das erleben wir hier schon im ICB. Wir haben Juden, wir haben Perser, wir haben Araber, Kurden, Türken haben wir und wir alle lieben uns. Das gilt genauso für politische Parteien. Wir haben hier Leute, die sind Anhänger der Linken, der Grünen, sogar mit vorgehaltener Hand der AfD, nicht wahr? Aber sonntags haben wir Sabbat. Amen. Da sprechen wir nicht über Politik, da sprechen wir über Jesus, weil Jesus vereint uns alle. Amen.
Halleluja!
Genau. Ich möchte auf den zweiten Punkt zukommen. Es ist diese Attraktion, die Israel ausstrahlt für die Nation. Ein Licht für die Völker. Theologen nennen das dieser Honig, den Gott auf Israel legt, damit die Bienen werden davon angezogen. In Psalm 86, Vers 9 lesen wir, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Das ist eine Attraktivität. kommt eben nicht, weil Israelis anders sind oder Juden besser sind, sondern weil die Herrlichkeit Gottes, weil dieser Honig des Himmels auf diese Menschen kommt, kommt eine Attraktivität. Diese Attraktivität, die macht sich deutlich durch die Liebe Gottes, durch die sogenannte Chesed, die Barmherzigkeit, von der wir lesen in Römer 15, Vers 9. 2. Chroniker 6, 32, höre auf das Gebet des Ausländers, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen. Heute ist Tanjinul, habe ich heute begrüßt, aus Bangladesch. Das kann ich, normalerweise sitzt er immer da hinten in der letzten Reihe. Und der ist da, ne? Genau. Also Tanjinul, jetzt haben wir gar nicht in der letzten Reihe. Du bist ja fast vorne schon. Und ich weiß noch, wie Tanjinul uns kennengelernt hat. Vor vielen, vielen Jahren kam er jeden Sonntag nach vorne und hat gesagt, Pastor Mario, bitte bete für den blauen Pass. Was ist der blaue Pass? Deutsche, die den deutschen Pass haben, wissen gar nicht, wie reich ihr seid, nicht wahr? Und er kam jeden Sonntag und haben wir gebetet für den blauen Pass. Und eines Sonntags kam er mit dem blauen Pass und strahlte in die Kamera. Gibt es immer noch ein Foto davon? Und das ist unsere Berufung, dass wir ein Haus des Gebets sind für den Ausländer, steht hier in der Bibel. Normalerweise im ICB dürfen wir nicht Ausländer sagen. Da sagen wir nur international, aber steht in der Bibel. Nicht wahr? Und das ist diese Liebe, diese Chesed, diese Barmherzigkeit. Den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr gewesen in Ägypten. Das heißt, Israel durch das Leid, das sie über Jahrtausende erlebt haben, in der Fremdheit, in der Unterdrückung von Ägypten, macht sie empathisch. Manchmal gehen wir durch Schmerz. Manchmal gehen wir durch Ablehnung. Alles, was uns passiert, hat einen Sinn. Sogar Schmerz hat manchmal einen Sinn. Im 2. Korinther Vers 1 heißt es, dass wir in unser Bedrängnis, Christen haben Bedrängnis, ja, werden wir von Gott getröstet. Und dann kommt dieses wunderschöne Wort damit. Warum gehen Christen durch Leid? Damit wir andere trösten können mit demselben Trost, mit dem wir auch von Gott getröstet worden sind. Ich möchte dich gerade jetzt dir Mut zusprechen, wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Israel predigt davon. Sie gingen durch schwierige Zeiten, damit sie ein Trost sein können für andere Völker. Das haben wir in unseren Reisen nach Israel immer wieder erlebt. Als wir in Jerusalem in der Hadassah-Klinik waren, da haben uns dann die Oberärzte erzählt, wie manchmal die Verwundeten aus dem syrischen Bürgerkrieg dann über die Grenze geschmuggelt wurden nach Israel in die Hadassah-Klinik, waren schwer verwundet, hätten eigentlich sterben müssen, sind dann von israelischen Ärzten behandelt worden, geheilt worden, mussten genauso wieder zurückgeschmuggelt werden nach Syrien. Bloß nicht erzählen, ein Jude hat dich geheilt, das wäre das Todesurteil gewesen. Aber das ist, wenn du mal, und deswegen möchte ich immer so gern, dass ihr mit mir fahrt nach Israel, das ist die andere Seite. Die eine Seite ist, was wir in deutschen Straßen hören, Kindermörder, Israel, Genozid in Gaza, das sind die Floskeln, die uns manchmal an unsere Geschichte erinnern. Aber es gibt auch eine andere Seite Israels, diese Chesed, diese Barmherzigkeit, dieser Honig, der anziehend war für die anderen Nationen. Da sehen wir internationale Heiden, die dem Herrn, dem Gott Israels dienten. Mal sehen, ob ihr die ganzen Namen kennt, die unsere Bibelwissenschaftler unter uns kennen. Sie, ne? Uriah, der Hethiter, er war einer der Soldaten Davids, der an der vordersten Front kämpfte. Wer waren Hethiter? Das waren Reser, das waren die Türken. Ne? Die Türken haben damals schon unter David gekämpft, weil David so ein Sonnyboy war. Im Gegenteil, David hat sogar mit seiner Frau geschlafen. David war war ein Bad Boy. Dieser hat nicht David gedient, weil David so toll war, sondern weil die Gegenwart des Heiligen Geistes da war. Das ist dieser Hohn, diese Gegenwart Gottes. Ja, Israel ist fehlerhaft, siehe David, aber trotzdem war Gottes Gnade, Gottes Chesed dort. Jitro, der Schwiegervater von Mose, Beduine in Ägypten, Dann haben wir Hiram Abi aus Tyros. Hiram Abi ist ein König in dem heutigen Libanon. Libanon, Israel sind die größten Feinde heutzutage. Hiram Abi hat Salomo geholfen, den ersten Tempel zu bauen, hat ihm Architekten geschickt und sogar das Holz aus dem Libanongebirge. Ich war selber dort, habe dort Lebensmittel verteilt an Flüchtlingsfamilien. Und, wer darf nicht fehlen, Kyrosch, nicht wahr, der große Perserkönig. Und er hat mit den Medern, wer sind die Meder? Die Kurden, ne, wo sind unsere Kurden heute? Hat er zusammen Nebukadnezar befreit und die Juden zurückgeschickt ins Heilige Land. Ne? Heute Nachmittag ist Herr Abadiev da. Ne? Herr Abadiev, der ruft euch immer zu: Die Perser haben den zweiten Tempel gebaut. Amen. Dann haben wir Ruth. Wer ist Ruth? Aus Moab. Sie ist eine Jordanierin und sie sagt zu ihrer jüdischen Schwiegermutter Naomi, die alles verloren hatte. Sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihren Reichtum verloren, sie hat ihre Heimat verloren. Und Ruth sagt zu Naomi, dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du hingehst, gehe ich hin. Wo du begraben werden willst, so will ich begraben werden. Nur der Tod soll uns scheiden. Woher kommt diese Attraktion? Da war nichts Attraktives an ihrer Schwiegermutter. Ihr Leben war vorbei. Ihr Leben war gescheitert. Auf ganzer Linie. Aber diese Gegenwart Gottes, die war immer noch da. Das ist das Geheimnis von Israel. Die Israelis oder die Juden sind nicht besser als wir, sondern die Präsenz, der Honig des Himmels ist auf ihnen. Und das macht ihre Attraktivität aus. So, mein nächster Punkt, warum erwählt Gott Israel? Weil sie besser werden. Nein, 5. Mose 7, 6 bis 9 sagt, nicht weil ihr mehr wäret, hat sich der Herr euch zugeneigt, sondern wegen seiner Liebe und dem Eid, den er den Vätern geschworen hat. Er, der treue Gott, der seinen Bund auf 1000 Generationen bewahrt. Warum liebst du deine Kinder? Kann mir manchmal nicht erklären. Lieben wir unsere Kinder, weil sie so klug sind, in unseren Augen manchmal schon, nicht wahr? Oder weil sie so hübsch sind und weil sie uns unsere Liebe verdienen müssen durch ihre Leistung. Nein, wir lieben unsere Kinder, weil sie unsere Kinder sind. Ja, ich weiß noch, als meine Kinder geboren wurden, da bin ich durch die Gemeinde stolziert mit dem Kinderwagen und habe gesagt, schaut euch meinen Sohn an, schaut euch meine Tochter, habt ihr schon mal so was Schönes gesehen? Warum fand ich meinen Sohn und meine Tochter schön? Weil sie waren mir ähnlich. Ich fand mich selber schön. Gott liebt seine Schöpfung. Das Heil kommt aus den Juden. Wow, was für ein provozierender Satz in der heutigen Zeit, 2024, wo auf unseren Straßen geschrien wird, Juden ins Gas, vor über 80 Jahren, Bonn-Münsterplatz, die Juden sind unser Unglück. Kannst du behaupten, die Juden, das Heil kommt aus den Juden? Niemand Geringeres hat das gesagt als Jesus selbst. Johannes Evangelium 4, 22. Und das war eine steile Aussage. Denn Jesus wusste, wer seine Familie war. Weißt du, wer deine Familie ist? Ich habe Nico dieses Jahr mal unser Familienstammbuch geschickt, ne? Bis zum 30-jährigen Krieg. Danach war alles verbrannt. Viele von uns wissen noch nicht mal, wer ihr Urgroßvater war. Anders die Juden. Du konntest nur Rabbiner werden, wenn du bis zum, ich weiß nicht wie vielen Generationen, Stammbaum nachverfolgen konntest. Und Jesus hatte eine schillernde Familie. Kannst du lesen. Ja, ich sage ja immer zu unseren neuen Bekehrten, fang nicht mit dem Alten Testament an, fang mit dem Neuen an. Ja, weil im Alten Testament sind die ganzen Telefonbücher Gottes. Ich war den ganzen Ahnenregister, ne? Die erzeugte den und der erzeugte den. Und dann machen sie genau das, was Pastor Mario sagt, Matthäus 1, und da ist auch schon wieder ein Telefonregister. Ne? Der erzeugte den, rufen sie mich an, Mario, das war keine gute Idee. Aber wenn du das mal studierst, Matthäus 1, die illustre Familie von Jesus, da findest du vier schillernde Frauen. Ganz ungewöhnlich. Normalerweise in meinem jüdischen Stammbaum gibt es nur Männer. Warum hat man Matthäus vier Frauen hier erwähnt. Und was für Karrieren hingelegt haben. Da haben wir Tamar, Matthäus 1. Sie hatte Sex mit ihrem Schwiegervater. Das Matthäus in unserem heiligen Buch, das war die Großmutter von Jesus. Wirklich? Und Jesus sagt, das Heil kommt aus den Juden. Was für eine Großmutter. Da haben wir noch eine Großmutter. Rahab, Palästinenserin aus Kanaan. Damals nannte man sie Kanaanäer. War eine ehemalige Prostituierte. Wie bitte? So was wollen wir doch gar nicht hören. Großmutter von Jesus. Dann haben wir Ruth, die haben wir schon erwähnt, Ausländerin. Dann haben wir Bathseba, ne, mit der David Ehebruch beging, Türkin. Nicht wahr? Drei Ausländerinnen in der Familie von Jesus. Das Heil kommt aus den Juden nicht, weil das Heil national gebunden ist. Weil die Juden von ihrem Blut her die erwählte Rasse sind. Nein. Sondern das Heil kommt aus den Juden, weil sie, obwohl sie fehlerhaft waren, Gott vertraut haben. Amen. Und das ist die Botschaft. Wenn Gott dich gebraucht, wenn Gott dir den Heiligen Geist schenkt, wenn Gott dir Gaben geschenkt hat, dann ist es nicht, weil du so toll bist oder weil ich so fehlerlos bin, sondern weil er uns liebt, trotz unserer Schuld und trotz unserer illustren Familie. Vielleicht leidest du heute und sagst, ich leide unter meiner Familie. Wenn du wüsstest, Pastor Marius, was für eine Familie ich komme, Gott könnte mich niemals gebrauchen. Lies heute Matthäus 1. Gott schreibt Geschichte trotz deiner Herkunft. Amen. Und ich komme zum Schluss. Und das Heil kommt aus den Juden. Warum? Wir sind dankbar für Gottes Wort. Wir sind dankbar, weil Jesus ist Jude. Viele Wissenschaftler, Künstler haben unser Land bereichert. Und was hat ein Kugelschreiber, vielleicht hast du heute schon mit dem Kugelschreiber geschrieben, mit jüdisch sein zu tun? Wir feiern heute oder dieses Jahr 87 Jahre Kugelschreiber. Wer hat ihn erfunden? Laszlo Biró. Vielleicht kann man, ja, da ist er ja schon. Der Erfinder des Kugelschreibers war leider, was heißt leider, Gott sei Dank, Jude. Und damals gab es auch sowas wie Boykott Israel, war damals Boykott the Jews. Und dann musste er ausreisen, weil der Judenhass immer stärker wurde in Europa und ist nach Argentinien und hat dort 1943 das Patent für Kugelschreiber in Argentinien angemeldet. Leider nicht in Deutschland. Falls du immer noch denkst, Boykott Israel ist eine kluge Idee, kann ich dir noch verraten, was Laszlo Biró noch erfunden hat. Das Automatikgetriebe für Pkw 1932. Den Kugelschreiber hatten wir schon. Fieberthermometer fürs Handgelenk, Blutdruckmesser fürs Handgelenk, das Kunstharz, unsere Maler wissen Bescheid, und die Kunststofffenster. Alles Erfindungen eines Juden, der boykottiert wurde durch die Nazis. Armes Deutschland, nicht wahr? Deswegen, wenn du Boykott Israel meinst, ist eine kluge Idee. Willkommen im Mittelalter. Gott gebraucht das jüdische Volk, um ein Segen zu sein für alle Völker. Und ich komme zum Schluss, weil ich habe auch eine Uhr, aber wenn wir Israel Glück wünschen, dann hat das sogar einen Effekt auf uns. Psalm 122, Vers 6 heißt es, erbittet Heil für Jerusalem, Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Wenn wir das lieben, was Gott liebt, dann kommt dieser Segen, dieser Friede Gottes auf uns zurück. Und zwar nicht, weil Israel besser wäre, sondern weil Gott sein Volk erwählt hat und weil wir in Israel lernen, Israel ist keine bessere Nation als andere. Wenn wir mit der Liebe Gottes erfüllt werden, lieben wir nicht nur Israel, dann lieben wir alle Nationen. Das erleben wir hier in dieser Gemeinde. Amen. Aber wir werden nicht angesteckt von diesem Judenhass. Vor zwei Wochen haben wir über Endzeit gepredigt. Wir haben über Corrie ten Boom gelesen. gehört. Sie war eine Christin in Amsterdam. Sie hat auch die Zeichen der Endzeit gelesen, indem sie sich fragte, wie geht es dem jüdischen Volk? Und sah, wie der Judenhass stieg in der damaligen Zeit. Und hat ihr Leben Jesus geschenkt und gesagt, ich möchte gerne ein Zufluchtsort für Juden sein. Sie hat damit den Preis bezahlt, dass alle ihre Familie ausgelöscht worden sind im KZ außer sie. Durch Israel dürfen wir lernen, Gott gebraucht fehlerhafte Menschen, um sein Reich, um seine Liebe und sein Licht zu verbreiten. Und in Esther 4, Vers 14, und damit schließe ich, spricht Mordechai, der Onkel, zu ihr in einer Zeit damals in Babylon, wo auch die Juden bedroht waren. Esther war in Sicherheit. Wir als Kirche sind im Moment auch, fühlen uns in Sicherheit. Zeiten können sich ändern, auch in Deutschland. Aber wir wissen, dass die Zeiten für Juden sich schon seit einigen Jahren verändert haben. Wir haben im letzten Jahr einen Zuwachs von gewalttätigen Übergriffen auf Juden, der sich vervielfacht hat. Und Mordechai sagt, und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zu Königswürde gelangt bist. Israel ist auch für uns eine Ermutigung, dass wir, obwohl wir uns schwach fühlen, obwohl wir fehlerhaft sind, Gott gebraucht schwache Menschen. Er hat auch eine Esther gebraucht, um ein ganzes Volk zu retten. Auch wir als Gemeinde, wir fühlen uns vielleicht hilflos, ohnmächtig in einer Zeit des Hasses, die wir gerade erleben. Aber wenn wir uns in unserer Schwachheit Gott hingeben, kann Gott uns auch gebrauchen, ein Segen zu sein für unser Land. Amen. Ich würde gerne noch abschließen, dich einladen, deine Augen zu schließen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, Herr, dass das Heil nicht in einem Menschen ist, auch nicht in einem Volk. Und danke, Herr, dass du aber trotz unserer Fehlerhaftigkeit, genauso wie bei Israel, benutzt du fehlerhafte Menschen, um dein Heil, um dein Licht,